Ja, und ich möchte auch bei diesem wichtigen Thema Versöhnung mit Gebet beginnen. Ja, Jesus Christus, wir haben heute ein unglaublich wichtiges Thema, Versöhnung. Und Herr, schenke du die Gnade, die richtigen Worte, deinen Heiligen Geist, dass ich das weitergebe, was dir am Herzen liegt. Ich bitte dich, dass auch dieser Abend in der Ewigkeit wiedergefunden wird. Und zeige auch uns auf, wo wir noch Versöhnung nötig haben. Amen. Ja, wie wird es eigentlich mal im Himmel sein? Ganz sicherlich so, dass wir da nicht mehr streiten werden. Da wird es kein einziges böses Wort mehr geben, keine Eifersucht, kein Neid, keine Ausgrenzung. Da wird Liebe sein, Frieden sein, da wird Versöhnung sein. Und dieses Thema, das wollen wir heute betrachten. Wollen uns drei Geschichten aus der Bibel anschauen, zwei im Alten Testament, eine im Neuen Testament. Und es ist interessant, dass alle diese Geschichten in der Familie stattfinden. Also anscheinend haben wir gerade in der Familie oft Versöhnung nötig. Und bei mir ist es auch so wie bei Martin, dass ich gerne die Worte in der Bibel nachgehe. Und es ist auch immer interessant, wann kommt das erste Mal ein Wort in der Bibel vor? Und im Alten Testament treffen wir das erste Mal auf das Wort Versöhnen im 1. Mose 32, Vers 21. Und zwar hatte ja Jakob einen Konflikt mit seinem Bruder Esau. Sie hatten sich 20 Jahre lang nicht mehr gesehen. Und nun stand das Treffen bevor und Jakob hoffte, seinen Bruder mit Geschenke versöhnen zu können. Da heißt es nämlich, denn er, also Jakob, sagte sich, ich will ihn, also Esau, versöhnen durch das Geschenk, das vor mir hergeht, danach erst will ich sein Gesicht sehen, vielleicht wird er mich annehmen. Was war die Ursache dieses Konflikts? Esau und Jakob waren ja Zwillingsbrüder, und sie waren grundsätzlich verschieden. Schon im Mutterleib haben sie sich ja gestoßen, kämpften gegeneinander. Und als die Mutter Rebekka besorgt Gott befragte, was das denn sei, bekam sie von Gott die Verheißung, zwei Nationen sind in deinem Leib und zwei Volksstämme scheiden sich aus deinem Inneren. Und ein Volksstamm wird stärker sein als der andere, und der Ältere wird dem Jüngeren dienen. Esau, der war ganz rötlich behaart. Jakob kam als Zweiter heraus und hielt bei der Geburt noch die Ferse von Esau fest. Scheinbar hat er da schon bereits um das Erstgeburtsrecht gekämpft. Und Esau wurde ein Jäger, ein Mann des Augenblicks, der immer davon lebte, was ihm der Tag bescherte. Jakob dagegen blieb bei seiner Familie. Und eines Tages, als Esau ganz ausgehungert von der Jagd nach Hause kam, bat er Jakob, ihm zu essen zu geben von dem Linsengericht. Und Jakob witterte seine Chance und bot ihm einen Tauschhandel an, dein Erstgeburtsrecht gegen ein Essen. Und Esau verachtete das Erstgeburtsrecht so und ging auf den Handel ein. Ja, was war denn eigentlich in diesem Erstgeburtsrecht beinhaltet? Der Erstgeborene, der war der Priester der Familie. Aber noch wichtiger, der Erstgeborene, der trat auch in die Verheißung und in die Segenslinie Abrahams ein. In 1. Mose 12, Vers 3 hatte ja Abraham die Verheißung, in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter der Erde. Das bedeutet, dass über den Erstgeborenen die Geschlechterfolge von Abraham bis zum Messias laufen sollte. Und das müssen wir uns eigentlich mal vorstellen. Esau verkaufte für ein Linsengericht dieses Vorrecht der Stammvater von Israel und der Stammvater des Messias zu sein. Und deswegen verstehen wir vielleicht auch, warum Gott später in Maleachi 1 sagte, ich habe Jakob geliebt, Esau aber habe ich gehasst. Aber dann tat Jakob noch etwas Zweites. Er stahl seinem Bruder auch noch den Segen. Und das war jetzt richtig hinterhältig. Er gab sich gegenüber seinem Vater als sein Bruder Esau aus, verkleidete sich als Esau und wurde von seinem Vater gesegnet. Und jetzt war der Esau richtig sauer. Weil dieser Segen, der bedeutete jetzt nicht nur geistlichen Segen, sondern auch materiellen Segen. Ich lese kurz in 1. Mose 27. Da heißt es, Vers 28, so gebe dir Gott vom Tau des Himmels und vom Fett der Erde und vom Korn und Most die Fülle. Also das war erstmal Wohlstand. Völker sollen dir dienen und Völkerschaften sich vor dir niederbeugen. Sei Herr über deinen Bruder und vor dir sollen sich niederbeugen die Söhne deiner Mutter. Die dir fluchen, seien verflucht und die dich segnen, seien gesegnet. Also mit diesem Segen war Macht und Wohlstand verbunden. Und nun war Esau voller Zorn gegenüber seinem Bruder Jakob und plante ihn eines Tages umzubringen, sobald der Vater Isaak gestorben war. Und wie oft ist es auch in der Familie, dass gerade so Geld, Erbschaftsstreitigkeiten auch der Grund sind für Konflikte. Also der Vater von Eva, der ist der Richter. Und wenn irgendjemand zu ihm gesagt hatte, ja, wir verstehen uns gut in unserer Familie, dann pflegte er immer zu sagen, ihr habt ja schon geerbt. Weil da zeigt sich dann oft, wie es dann wirklich miteinander steht. Und nun kam jetzt eben dieser spannende Augenblick, 20 Jahre später. Jakob sollte das erste Mal seinen Bruder Esau wiedersehen. Und er war natürlich gespannt, wie würde Esau reagieren. Er sandte ihm verschiedene Geschenke voraus, um ihn zu besänftigen. Esau ließ sich aber nichts anmerken, ob er sich dadurch irgendwie beeinflussen ließ. Und dann tat Jakob das Wichtigste, er betete zu Gott. Ja, in dieser Nacht rang er sogar mit Gott und bekam den Namen Israel von Gott. Und ich glaube, das ist auch etwas ganz Wichtiges, wenn wir eine schwierige Situation haben, ein schwieriges Gespräch, und das haben wir immer wieder erlebt, dann ist es wichtig, dass wir dieses Gespräch im Gebet vorbereiten und im Gebet begleiten. Weil Gott kann nämlich menschliche Herzen lenken. Und dann war es auch so, als diese Brüder aufeinander trafen, fielen sie sich endlich weinend in die Arme. Esau lief auf ihn zu, sie umarmten sich und sie küssten sich und fielen sich gegenseitig um den Hals. Esau schlug sogar vor, dass Jakob mit ihm nach Hause ziehen sollte. Und Jakob sagte, ja, ist gut, zieh du mal weiter, ich komme hinterher. Er ging dann aber in eine andere Richtung und sie gingen dann verschiedene getrennte Wege. Aber jetzt müssen wir uns fragen, war das Versöhnung? Ich würde eher sagen, es war Vergebung. Dass einfach die Vergangenheit begraben ist, der Kriegsbeil begraben. Manchmal heilt eben die Zeit auch einige Wunden. Die beiden Brüder konnten sich wieder begegnen, aber sie blieben nach wie vor grundsätzlich verschieden. Es konnte keine tiefe Gemeinschaft geben. Esau erlebte auch keine geistliche Umkehr, keine geistliche Buße. Und ich glaube, das ist auch ein Bild für uns Gläubige, wie wir mit Menschen aus der Welt umgehen sollen. Paulus sagt in Römer 12, wenn möglich, so viel an euch ist, lebt mit allen Menschen in Frieden. Unsere Aufgabe ist es, Streit zu vermeiden, auch Friedensstifter zu sein. Und dann, wenn wir einen Streit gehabt haben, dann sollen wir auch versuchen, natürlich ihn wieder gut zu machen. Und es ist ganz interessant, dieses hebräische Wort, das hier mit Versöhnen übersetzt ist, das heißt Kafar. Martin hat schon gesagt, das wurde auch für die Arche Noah gebraucht, die mit Pech verpicht, zugehüllt wurde. Und es bedeutet wörtlich zudecken, verhüllen. Das kennen wir auch von der Kippa, diese Kopfbedeckung, welche die Juden tragen, welche auch die Haare verhüllt. Wir kennen es vom Kaporett, vom Sühnedeckel, von der Deckplatte der Bundeslade, die auch die Schuld verdeckt. Und auch im Yom Kippur steckt dieses Kafar, zudecken, verhüllen drin. Wir haben ja in wenigen Tagen am Mittwoch den großen Versöhnungstag in Israel. Aber das ist eben nicht wirklich Versöhnung, sondern nur zugedeckt. Die Schuld wird auch sozusagen unter dem Teppich gekehrt. Der Schuldenberg wächst immer mehr an. Und erst durch Jesus Christus mit seinem Blut hat er für die Schuld bezahlt und wurde endlich diese Schuld gesühnt und weggenommen. Also was ist eigentlich der Unterschied zwischen Vergebung und Versöhnung? Vergebung bereinigt die Schuld zwischen zwei Menschen, aber Versöhnung lässt uns wieder in die Augen schauen. Die Beziehung ist wieder so, wie sie früher einmal war. Ich denke nicht mehr an das, was vorgefallen ist. Ich grabe die Schuld nicht wieder aus. Ich mache auch keine Strichliste, sondern es ist wirklich vergeben und vergessen. Und die klassische Versöhnungsgeschichte im Alten Testament ist die von Josef. Was war der Auslöser des Konflikts? Josef hatte ja viele ältere Halbbrüder, aber er war der Erstgeborene von Jakobs Lieblingsfrau, Rahel. Und die Brüder waren eifersüchtig auf ihn. Und diese Eifersucht, die ging sogar so weit, dass sie in Hass umschlug und sie nicht mehr mit ihm redeten und nicht mehr ihn grüßten. Und eines Tages erzählte er noch ganz naiv seinen Brüdern und seiner Familie zwei Träume weiter. Und das war, dass eines Tages seine Familie sich vor ihm niederbeugen sollte. Und dann hassten seine Brüder ihn noch mehr. Ist das nicht auch oft die Ursache eines Streits in der Familie? Wer ist der Chef in der Familie? Wer ist der Größte in der Familie? Wen hat der Vater am liebsten oder die Eltern? Und das führte so weit, dass sie ihn sogar töten wollten. Ruben überredete die Brüder, ihn nicht zu töten, sondern ihn in eine Zisterne zu werfen. Schließlich verkauften sie ihn an eine Karawane als Sklave nach Ägypten. Ihrem Vater sagten sie, Josef wurde von wilden Tieren gefressen. Josef kam in das Haus eines hohen Regierungsbeamten, des Kämmerers des Pharaos in Ägypten, und stieg dort schnell zur rechten Hand des Pharaos, des Kämmerers auf. Bis eines Tages die Frau des Kämmerers ihn verführen wollte, worauf er aber nicht einging. Und schließlich verklagten sie ihn unrechtmäßig und er landete sogar noch im Gefängnis. Können wir uns eigentlich mal so richtig in diese Situation hineinversetzen? Wie würden wir so reagieren? Wenn deine eigene Familie dein ganzes Leben, deine ganze Zukunft zerstört hat, gestrandet als Sklave in einem ägyptischen Gefängnis, fern von der Heimat, getrennt von seiner Familie, er konnte jederzeit ohne Gerichtsurteil hingerichtet werden. Hätte da nicht jeder von uns verstanden, wenn er gesagt hätte, ich möchte mit meiner Familie nichts mehr zu tun haben, ich möchte in Ägypten ein neues Leben anfangen? Kann man eigentlich so etwas jemals vergeben? Und wie oft geschieht gerade auch in der Familie Gewalt, Missbrauch, Hass? Wie viele Leben wurden sogar im engsten Familienkreis durch die Familie zerstört? Aber wir sehen etwas Wunderbares, dass Josef niemals resignierte. Einerseits merkte er immer, dass Gottes Hand über ihn wachte. Ihm ging es im Haus des Kämmerers gut, ihm ging es dann im Gefängnis gut und er stieg auch da zur rechten Hand des Gefängniswärters auf. Und er blieb auch immer Gott treu. Als die Frau des Kämmerers ihn verführen wollte, sagte er: Wie soll ich dieses große Unrecht tun und gegen Gott sündigen? Und als er die Träume seiner Zellengenosse deutete, gab er Gott die Ehre. Sind die Deutungen nicht Gottes Sache? Und eines Tages kam ja Pharao mit seinen Träumen zu ihm. Und er deutete eben an, dass jetzt nach einer siebenjährigen guten Zeit eine siebenjährige Hungerskatastrophe bevorstand. Und Josef stieg ja zur rechten Hand des Pharaos auf. Und eines Tages, als auch die Hungerkatastrophe seine Brüder heimgesucht hatte, kamen sie nach Ägypten. Und da merkte plötzlich Josef etwas. Gott hatte mit all diesen Dingen, mit all dieser Not, mit all diesem Leid einen Plan. Gott hatte das Böse in etwas Gutes verwandelt. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken. Und Josef sagte später zu seinen Brüdern: Und nun seid nicht bekümmert und werdet nicht zornig auf euch selbst, dass ihr mich hierher verkauft habt. Denn zur Erhaltung des Lebens hat Gott mich vor euch hergesandt. Doch Gott hat mich vor euch hergesandt, um euch einen Überrest zu setzen auf Erden und euch am Leben zu erhalten für eine große Errettung. Er musste also diesen schweren Weg gehen, um seine Familie zu retten. Und sein Glaube an Gott half ihm auch, die Schuld seiner Brüder in einem anderen Licht zu sehen. Er konnte nun innerlich vergeben, aber zur Versöhnung war es doch noch ein weiter Weg. Wir können uns auch fragen, warum hatte eigentlich Josef sich nicht gleich seinen Brüdern offenbart, als er sie in Ägypten gesehen hatte. Vergebung ist zuerst einmal etwas Einseitiges. Ich kann jemand anderes vergeben, aber bevor wirklich Versöhnung geschehen kann, muss auch der andere seine Schuld erkennen und bekennen. Und Josef half nun seinen Brüdern, ihre Schuld an die Oberfläche zu bringen. Und er brachte auch sie in eine große Not. Er bezeichnete sie als Spione, sperrte sie 3 Tage ein und behielt ihren Bruder Simeon als Geisel zurück, bis sie auch ihren jüngsten Bruder brachten. Und in dieser Situation bricht es aus ihnen hervor, 1. Mose 42, Vers 21, da sagten sie einer zum anderen: Fürwahr, wir sind schuldbeladen wegen unseres Bruders, dessen Seelenangst wir sahen, als er uns um Gnade anflehte, wir aber nicht hörten. Darum ist diese Not über uns gekommen. Und Ruben antwortete ihnen: Habe ich nicht zu euch gesagt, versündigt euch nicht an dem Jungen? Aber ihr habt nicht gehört, doch siehe, sein Blut wird gefordert. Wir müssen uns mal vorstellen, es sind 22 Jahre vergangen, als dieses Unrecht passierte. Aber die Brüder hatten ihre Schuld niemals verarbeitet. Es war immer unter der Oberfläche vorhanden. Ihr schlechtes Gewissen nagte all die Jahre an ihnen. Und nun in dieser Situation, in dieser Notsituation, brach es plötzlich aus ihnen heraus. Und da sehen wir etwas ganz Wichtiges. Wir Menschen haben keine Lösung für Schuld. Wir können vielleicht versuchen, Schuld zu verdrängen. Wir können aber Schuld nicht einfach ungeschehen machen. Wir können nicht uns selbst vergeben. Es kann uns auch kein Psychotherapeut helfen. Auch er kann keine Schuld wegnehmen. Es nützt nicht zu sagen, vergib dir selbst. Ja, die Brüder kamen eines Tages wieder nach Ägypten, um erneut Getreide zu kaufen. Sie brachten uns seinen Bruder Benjamin mit. Josef schiebt nun Benjamin einen Diebstahl unter und will ihn verhaften, und nun passierte etwas. Juda hält vor Josef eine glühende Verteidigungsrede für Benjamin. Wer war Benjamin? Er war ja der zweite Lieblingssohn von Rahel, also sein richtiger Bruder. Und nun bietet sich Juda sogar selbst als Bürger an, stellvertretend für den Jüngsten, für den Halbbruder in Gefangenschaft zu gehen. Eigentlich wäre das doch eine wunderbare Gelegenheit gewesen für die anderen Halbbrüder, auch noch diesen geliebten Bruder beiseite zu schaffen. Aber sie wollten nicht noch einmal diese Schuld des Brudermords auf sich laden. Und nun hatte Josef etwas erkannt. Die Brüder hatten aus ihrer Schuld gelernt. Sie wollten nicht noch einmal diese Schuld auf sich laden. Und nun endlich begann er sich seinen Geschwistern zu offenbaren, und sie fielen sich weinend in die Arme. Dieser Albtraum war endlich vorbei. Aber es war auch für Josef vorbei, weil auch für ihn war es eine schwierige Situation, so lange mit dieser unbereinigten Situation zu leben. Er brachte seine Familie nach Ägypten, um dort die Hungersnot zu überstehen, und sie waren wieder vereint. Wenn wir Schuld auf uns laden, dann können wir das Geschehene nicht ungeschehen machen. Esau vergab seinem Bruder, aber das Erstgeburtsrecht und der Segen war weg. Josef vergab seinen Brüdern, aber die verlorenen Jahre im Gefängnis, in der Sklaverei waren weg. Wir können um Vergebung bitten, versuchen, den anderen zu entschädigen. Aber was ist, wenn das Opfer nicht mehr lebt oder uns nicht mehr vergeben will? Und auch wenn uns das Opfer vergibt, jeder Täter wird nach dem Gesetz gerichtet. Das geht in der Welt so, aber das ist auch bei Gott so. Gott muss auch uns richten, unsere Schuld richten. Und letztendlich können wir nur Schuld aus der Welt schaffen, dadurch, dass der Sohn Jesus Christus für unsere Schuld am Kreuz von Golgatha stellvertretend bezahlt hat. Und Gott kann jeden Menschen vergeben, weil jeder Mensch ein Schuldenkonto bei Gott hat. Weil jeder Mensch Vergebung braucht. Und deswegen erwartet auch Gott von jedem Menschen, dass jeder Mensch sich als Sünder, als Schuldiger erkennt und um Vergebung bittet. Und es liegt an uns, ob wir Gottes Liebe, Gottes Versöhnung, Gottes Gnade annehmen. Was kann uns daran hindern? Eigentlich nur unser Stolz oder noch schlimmer, Unversöhnlichkeit. Deswegen sagt Jesus auch in der Bergpredigt: Wenn ihr aber den Menschen ihre Vergehungen nicht vergebt, so wird euer Vater auch eure Vergehungen nicht vergeben. Kommen wir nun zur Versöhnung im Neuen Testament. Und mit der Versöhnung im Neuen Testament erhalten wir eine völlig neue Dimension. Hier geht es nicht mehr nur darum, dass die Schuld zugedeckt ist, sie wird vollkommen weggenommen. Und zwar heißt im Griechischen Versöhnen katalasso, und das heißt wörtlich völlig verändern oder völlig wechseln. Und das wird im 2. Korinther 5 ab Vers 17 ausgedrückt. Daher, wenn jemand in Christus ist, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Also das Alte, unser alter, sündige Mensch ist tot, ist vergangen, er lebt nicht mehr. bin freigemacht von der Sünde, von der Sklaverei Satans. Er hat keine Macht mehr über mich. Ich bin nun ein Sklave Jesu Christi, erkauft mit seinem teuren Blut. Und es ist so wunderbar, wir sind ein neuer Mensch geworden. Wir sind ein Kind Gottes, aus Gott geboren. Wir haben nun die Wiedergeburt erlebt, sind Kinder Gottes, sind aus Wasser und Geist geboren. Und wir haben jetzt schon diesen Heiligen Geist, dieses lebendige Wasser, das einmal in das ewige Leben quillen wird. Alles aber von Gott, der uns mit sich selbst versöhnt hat, durch Christus und uns den Dienst der Versöhnung gegeben hat. Wir sind mit Gott versöhnt durch Jesus Christus. Und das ist die Grundlage des wahren Friedens. Wenn der Mensch Friede mit Gott hat, dann erst kann er wirklich Friede haben mit anderen Menschen. Ich war dieses Jahr in Israel mit dem Philippusdienst, das ist ein Versöhnungsdienst. Und die setzen sich auch für Versöhnung unter Christen ein. Und in Christus ist es heute möglich, dass palästinensische Christen und jüdische Christen gemeinsam, ja, Dienste tun und auch wieder Versöhnung leben. Menschlich gesehen sind sie Feinde, aber in Christus geschieht das Unfassbare, dass sie sich vergeben können, dass sie Versöhnung leben können. Und wir haben den Auftrag, den Dienst der Versöhnung zu tun. Was ist das? Ich lese weiter. Nämlich, dass Gott in Christus war und die Welt mit sich selbst versöhnte, ihnen ihre Übertretungen nicht zurechnet und in uns das Wort von der Versöhnung gelegt hat. So sind wir nun Gesandte an Christi Statt, indem Gott gleichsam durch uns ermahnt: Wir bitten für Christus, lasst euch versöhnen mit Gott. Den, der Sünde nicht kannte, hat er für uns zur Sünde gemacht, damit wir Gottes Gerechtigkeit würden in ihm. Also der Dienst der Versöhnung ist nichts anderes, als dass wir den Menschen erzählen, dass in Jesus Christus Versöhnung möglich ist. Dass es eine Lösung gibt für unsere Schuld, dass wir durch das Werk Jesu Christi am Kreuz von Golgatha neues Leben und Vergebung haben können. Und die typische Geschichte für Vergebung und Versöhnung im Neuen Testament ist eben die Geschichte vom verlorenen Sohn. Und dieser verlorene Sohn, der wollte unabhängig sein, frei sein von Gott, vom Vater. Ja, er wollte das Leben genießen, er wollte es aus eigener Kraft schaffen. Und eigentlich hat der Vater ganz genau gewusst, dass der Sohn scheitern wird. Und trotzdem hat er ihm das ganze Erbe ausgezahlt, so wie der Sohn unverschämterweise gefordert hat. Warum tut Gott das? Wir sehen, dass Gott unsere Freiheit respektiert. Er lässt uns unsere Freiheit, auch wenn er sieht, dass sie uns ins Verderben führt. Freiheit bedeutet Verantwortung. Und Verantwortung bedeutet auch, die Konsequenzen für seine Entscheidung auch selbst zu tragen. Und als dieser verlorene Sohn am Tiefpunkt seines Lebens angekommen ist, da war er immerhin bereit, über sein Leben nachzudenken, seine Sünde zu erkennen, sie dem Vater zu bekennen und umzukehren in das Vaterhaus Gottes. Lukas 15, Vers 18, ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen und will zu ihm sagen: Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Ich bin nicht mehr würdig, dein Sohn zu heißen. Mach mich wie einen deiner Taglöhner. Und was tat der Vater? Er hatte sicher viel gebetet für seinen Sohn. Er war bereit, ihm zu vergeben. Er wartete auf die Rückkehr seines Sohnes. Aber es war eben notwendig, dass der Sohn selbst erkannte, dass er einen Fehler gemacht hat und um Vergebung bat, bevor Versöhnung geschehen konnte. Und als der Vater endlich den Sohn von Ferne sah, wurde er innerlich bewegt und lief hin und fiel ihn um seinen Hals und küsste ihn zärtlich. Da war kein Vorwurf mehr, da war keine Überheblichkeit. Ich hab's doch gewusst, dass du alles verlieren wirst. Nein, der Vater vergab ihm alles, setzt den Sohn sogar wieder in seine ursprüngliche Stellung ein und feiert ein Freudenfest. Lukas 15, ab Vers 22. Der Vater aber sprach zu seinem Sklaven, bringt das beste Kleid her und zieht es ihm an und tut einen Ring an seine Hand und Sandalen an seine Füße. Und bringt das gemästete Kalb her und schlachtet es und lasst uns essen und fröhlich sein. Denn dieser, mein Sohn, war tot und ist wieder lebendig geworden. War verloren und ist gefunden worden. Und sie fingen an, fröhlich zu sein. Das ist Versöhnung. Völlige Veränderung. Die Schuld ist vergessen. Gott denkt nie mehr daran. Und das bedeutet Evangelium, das bedeutet Versöhnung im Neuen Testament. Und ist das nicht auch heute noch eine Botschaft, die es wert ist, weitergegeben zu werden? Ich glaube, diese Botschaft hat nichts von ihrer Aktualität eingebüßt. Wir begnügen uns nicht damit, Schuld zu verdrängen, Schuld zu bedecken. Wir suchen die göttliche Versöhnung, die alles neu macht, die alles wegnimmt. Und vielleicht gibt es in deinem Leben jemand, mit dem du dich versöhnen solltest. Vielleicht gibt es in deinem Leben jemand, dem du diese frohe Botschaft von der Versöhnung weitergeben solltest und diesen Dienst der Versöhnung tun solltest. Oder vielleicht bist du selbst noch nicht mit Gott versöhnt. Dann tu es doch heute. Lasst euch versöhnen mit Gott. Den, der Sünde nicht kannte, hat er für uns zur Sünde gemacht, damit wir Gottes Gerechtigkeit würden in ihm. Amen. Vater im Himmel, wir können es ja nur ganz wenig ermessen, was es deinem Sohn gekostet hat, dass er diese Versöhnung ja für uns erkauft hat. Der Sünde nicht kannte, wurde für uns zur Sünde gemacht. Er hat meine ganze Schuld am Kreuz von Golgatha getragen, auch deine, unsere Schuld. Jedes böse Wort, jede Hartherzigkeit, alles, was wir getan haben. Und er wartet nur darauf, dass wir umkehren zu ihm und diese Versöhnung annehmen. Ich danke dir von ganzem Herzen, dass du es in meinem Leben getan hast. Und ich danke dir, dass du es auch in einem jeden Menschenherzen tun willst. Amen.
Wir singen von Jesus, sein ist Gewalt und Macht. Er hat auf Golgatha das Heil der Welt gebracht. Der große Gott ist Herr und aller Herren Herr. Wir singen von Jesus mehr und mehr. Wir singen von Jesus, er ist das Lebensbrot,
stillt Hunger in der Welt, tröstet dich in der Not. Er trägt die Herrschaftskron, regiert vom Himmelsthron, reicht Lebenswasser dir zum Land. Singen von Jesus, er ist der Friedefürst, halt dich von Sorgenlast, wenn du sein Bruder wirst. Weiß ist, dass es gewandt, blutig die wunde Hand, sie führt dich heim ins heilige Land. Wir singen von Jesus, er ist der starke Fels, er ist das Sündenlamm, geschlachtet für die Welt. Er ist der Bräutigam, zünd ihm die Lichter an, damit die Welt ihn sehen kann. Wir wandeln mit Jesus, ja, das ist herrlich schön. Bald werden wir verklärt, sein Antlitz strahlen sehen. Wir werden sein wie er, so sagt sein heilig Wort. Wir wandeln mit Jesus fort und fort.
Ja, Abraham bekam die Verheißung, in dir sollen gesegnet werden alle Nationen. Und Jakob war dieser Segen so wichtig, dass er sogar bereit war, einen Diebstahl zu begehen. Und in Jesus Christus hatte sich diese Verheißung erfüllt und wir haben alle Zugang zu diesem Segen. Und so heißt es im Neuen Testament, wir sind gesegnet mit jeder geistlichen Segen in der Himmelswelt in Christus. Ich möchte noch zum Abschluss beten. Herr, wie wunderbar ist es, dass wir diesen Segen haben, dass wir in dir diesen Zugang zu diesem lange verheißenen Segen haben. Er steht nun jedem Menschen offen und Jesus sagt zu uns, komm heute zu mir. Und wir dürfen auch bitten, dass du uns diesen Segen auch im Alltag schenkst, dass wir Bewahrung erleben dürfen, dass wir dein Tragen auch in allen Schwierigkeiten, in allen Nöten erleben dürfen und dass du uns auch diesen himmlischen Frieden schon hier auf der Erde schenken willst. Herr, segne uns und behüte uns und lass dein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Amen. Ich wünsche euch eine schöne Woche.